OneFM, der Football-Podcast.
Herzlich willkommen bei OneFL, dem Football-Podcast. Mein Name ist Emil und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu einer neuen Folge One and Five. Das heißt, für alle, die jetzt zum ersten Mal mit dabei sind, ich spreche zum einen über das vergangene Thursday Night Game zwischen den Cincinnati Bengals und den Baltimore Ravens. Und dann habe ich noch 5 Spiele rausgesucht, die jetzt in der Woche 11 auch noch vermeintlich sehr spannend werden können. Also lasst uns gleich anfangen mit der Partie der Bengals gegen die Ravens in Baltimore. Das Spiel habe ich ja so ein bisschen als unvorhersehbar vorhergesehen sozusagen und so war es dann auch ein bisschen. Beide Mannschaften in der letzten Woche verloren, davor beide Mannschaften 4 Spiele in Folge gewonnen und jetzt ging es eben um das direkte Kräftemessen in der AFC North. Natürlich muss man dazu sagen, die Ravens waren auf dem ersten Platz mit 7 Siegen und 3 Niederlagen und die Bengals auf dem letzten Platz mit 5 Siegen und 4 Niederlagen, aber trotzdem ist das alles noch sehr, sehr eng in der Division. Das Spiel hätte richtig spannend werden können. Es hat auch ganz gut angefangen, die ersten beiden Drives der beiden Teams. Zum einen für Baltimore mit einem Touchdown geendet, danach für Cincinnati immerhin mit einem Field Goal. Waren schon sehr vielversprechend und dann ist die Partie tatsächlich so ein bisschen abgeflacht. Nach den 2 Drives haben sich dann die Fehler bei beiden Teams eingeschlichen, also sowohl offensiv als auch defensiv. Genauso wie die Refs auf einmal viel mehr Einfluss auf das Spiel genommen haben. Es gab unheimlich viele Strafen. Erster Schreckmoment für die Ravens, Mark Andrews verletzt nach einem Tackle von Logan Wilson. Der Linebacker der Bengals hat Andrews noch vor der Endzone stoppen können. Ja, Andrews dann raus aus dem Spiel, war so der erste Schreckmoment, natürlich ein wichtiger Receiver, der Lamar Jackson dann gefehlt hat. Der nächste vermeintliche Schreckmoment, Lamar Jackson versucht das Third Down zu verwandeln, schafft es nicht, will den Sack verhindern, rennt out of bounds, flippt den Ball vorher noch weg und wird von Logan Wilson mal wieder getackelt und ja, verdreht sich da irgendwie den Knöchel. Da war man nicht sicher, ob der wieder zurückkommen kann. Andrews und Jackson raus wäre natürlich eine Vollkatastrophe gewesen. Da gab es aber dann später zumindest erstmal Entwarnung. Jackson wieder auf dem Platz. Das Spiel konnte weitergehen. Der nächste Schreckmoment folgte auf dem Fuß. Joe Burrow, Handprobleme, konnte nicht mehr werfen, ist von Clowney gesackt worden, auf die Hand gefallen und irgendwie ging dann da auch nichts mehr. Offensichtlich hatte er vor dem Spiel schon Probleme mit der Hand und deswegen ist im nächsten Drive Jake Browning, der Backup-Quarterback der Bengals, auf den Platz gekommen. Das hat dann im Spiel so ein bisschen den Rest gegeben. Die Ravens sahen vorher schon immer einen Ticken besser aus und waren die ganze Zeit in Führung, während die Bengals, naja, das mit Sicherheit noch hätten irgendwie umdrehen können, natürlich. Aber ohne Joe Burrow wurde die Aufgabe dann letztendlich einfach komplett unmöglich. Lamar Jackson mit 264 Passing Yards, 54 Rushing Yards, 2 geworfenen Touchdowns und naja, 3-mal ist er auch gesackt worden für insgesamt 16 Yards Raumverlust. Auf der anderen Seite, das Cincinnati Passing hat nicht so funktioniert. Joe Burrow mit insgesamt 17 Versuchen bis zu seiner Verletzung. Davon hat er 11 an den Mann gebracht für insgesamt 101 Yard. Ein Touchdown hat er auch noch erworfen, 2-mal gesackt worden für 14 Yards Raumverlust. Während Jake Browning nur 8 der 14 Passversuche anbringen konnte für insgesamt 68 Yards und am Schluss noch einen Touchdown-Pass auf Chase Young. Was natürlich viel zu wenig ist, wenn man Primetime in Baltimore gegen die Ravens bestehen muss. Last but not least gab es noch ein drittes Opfer vom Linebacker Logan Wilson. Der hat auch noch Odell Beckham aus dem Spiel gekegelt. Der musste dann auch den Platz wegen einer Verletzung verlassen. So hat sich Logan Wilson seinen Tag mit Sicherheit auch nicht vorgestellt. Klar, jemanden tackeln ist schön. Klar, jemand ein bisschen wehtun mit Sicherheit auch. Aber 3 Verletzungen zu verursachen, macht dann, glaube ich, unterm Strich auch nicht wirklich viel Spaß. Hoffe ich doch zumindest. Wenn ich alles so zusammennehme und das ganze Spiel nochmal Revue passieren lasse, fällt mir vor allen Dingen auf, dass sich viele wichtige Spieler verletzt haben oder eben verletzt worden sind. Besonders schlimm für beide Teams nach dem Spiel ist die Tatsache, dass Joe Burrow als auch der Tight End Mark Andrews in dieser Saison nicht mehr spielen können aufgrund dieser Verletzung. Burrow hat sich eine Bänderverletzung am Handgelenk zugezogen und Mark Andrews eine schwere Knöchelverletzung. Beide also raus für den Rest der Saison. Das ist für die Bengals ganz besonders ärgerlich. Ich glaube, die Playoff-Hoffnungen kann man für diese Saison begraben. Außerdem wird es noch eine Untersuchung gegen die Bengals geben, denn bei X gab es ein Video, vor dem Spiel ist es gepostet worden von den Bengals, wie Joe Burrow ins Stadion kommt und da trägt er schon eine Handgelenkschiene und das entspricht natürlich nicht den Regeln der NFL. Der hätte auf der verletzten Liste gemeldet werden müssen, wenn er da denn schon Probleme gehabt hätte und das nicht erst im Spiel passiert ist. Also da kann man gespannt sein, welche Strafe da noch auf die Bengals wartet oder ob man sich da noch irgendwie rausreden kann. Das Tüpfelchen auf dem i bei diesem Spiel waren dann noch die Refs. Da waren einige richtig krasse Fehlentscheidungen dabei, die das Spiel deutlich in eine und dann eben auch wieder in die andere Richtung gelenkt haben. Natürlich könnte man jetzt sagen, ausgleichende Gerechtigkeit, wenn es mal die eine und mal die andere Mannschaft trifft. Aber sind wir mal ehrlich, eine falsche Flagge ist immer eine schlechte Flagge, egal für wen und egal, ob ein Team genauso viele falsche Flaggen und Strafen bekommen hat wie das andere. Das will man einfach nicht sehen. Das zerstört ein Spiel natürlich auch. Und obwohl es wirklich nicht wenig Punkte gab, es ging 34-20 aus für die Ravens, so ganz nebenbei, war es kein richtig schönes Spiel zum Angucken. Der Spielfluss wurde so oft unterbrochen, es gab so viele Fehler und eben auch Fehlentscheidungen. Das war nicht das Spiel, das ich mir gewünscht und vorgestellt habe. Und ich glaube, auch die 70.000 Zuschauer im Stadion haben sich dann, wenn sie für die Ravens waren, natürlich über den Sieg gefreut, aber weniger über das Spiel selber. In der Division hat sich an sich erstmal nichts verändert. Die Ravens bleiben natürlich auf dem ersten Platz mit 8 Siegen und 3 Niederlagen, während die Bengals auf dem letzten Platz mit 5 Siegen und 5 Niederlagen bleiben. Und da wir gerade bei der AFC North waren, können wir auch gleich da weitermachen. Die Pittsburgh Steelers sind zu Besuch bei den Cleveland Browns. Das ist das erste Spiel, das ich mir ausgesucht habe, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Ich denke vor allen Dingen nach dem Hinspiel, dass wir da jetzt natürlich nicht die große Football-Zauberei erwarten dürfen. Zumal auf der einen Seite Deshaun Watson für die ganze Saison jetzt ausfällt, der Starting Quarterback der Browns, und zum anderen, weil die Pittsburgh Steelers eben nicht durch ihre fantastische Offense glänzen, sondern das Herzstück der Mannschaft ganz klar die Defense ist. Das große Orakel spricht von einem knappen Sieg für die Browns mit 53%iger Wahrscheinlichkeit, also absolut zu vernachlässigen. Während, wenn man sich so die Statistiken weiter anschaut, sieht man, dass die Browns an sich wirklich ganz gut dastehen. Also offensiv im Rushing ist man Vierter, was die Defense angeht, ist man sogar auf dem ersten Platz. Während auf der anderen Seite die Steelers, naja, eigentlich so, was alle Statistiken angeht, eher im unteren Drittel zu finden sind. Offense 30., Defense 25. Aber der große Unterschied, die Defense und eben auch die Offense der Steelers macht eben im richtigen Moment genau das, was sie eben machen muss. Heißt entweder Punkte oder eben dem Gegner den Ball abluchsen. Und deswegen ist die Statistik so ein bisschen verquer. Man ist sich relativ einig, dass die Steelers mit 6-3 gerade besser dastehen, als sie eigentlich spielen. Das würde ich nicht ganz unterschreiben, denn natürlich ist das nicht schön anzusehen, aber das ist defensiver Football ja selten, gerade wenn man eben immer im Low-Scoring-Bereich bleibt. Das Spiel gegen die Packers letzte Woche war auch nicht schön. Und das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften ging knapp für die Steelers aus. 26-22 hat man das gewonnen. Danach waren sich die Browns nicht sicher, wie sie das Spiel denn verlieren konnten. Und ich glaube auch bei den Steelers war man ein klein wenig überrascht, dass man das Ruder noch umdrehen konnte. Aber unterm Strich war das verdient. Kenny Pickett in dem Moment, in dem es sein musste, hat er eben einen Touchdown-Pass geworfen und das Spiel für die Steelers entscheiden können. Ganz besonders beeindruckend, aber auch schmerzhaft für die Browns-Fans ist die Statistik der 49 Spiele, die beide Teams bis jetzt gegeneinander absolviert haben. Denn von diesen 49 haben die Steelers 39 für sich entscheiden können, Einmal gab es ein Unentschieden und nur 9-mal konnten die Browns den Sieg für sich beanspruchen. Also falls ihr euch jetzt fragt, warum hat denn der das komische Spiel ausgesucht, wenn das gar nicht schön wird, dann kann ich euch sagen, das liegt in erster Linie daran, dass die Division spannend ist, dass alle Teams da irgendwie noch im Rennen sind und eben auch Playoff-Contender sind und das Spiel vielleicht schon ein klein wenig die Weichen für die ganze Division stellen könnte. Wer hier gewinnt, steht für mich eigentlich schon fest, denn die Browns müssen natürlich wieder mit ihrem Backup-Quarterback ran und der ist diesmal nicht PJ Walker, sondern Dorian Thompson-Robinson. Der Rookie darf jetzt auch wieder ran und so gern ich den auch sehe, beziehungsweise eben auch in der Preseason gesehen habe, versuche ich jetzt natürlich auch ein bisschen realistisch zu sein und denke, die eingeschworene Steelers Group wird es den Browns unheimlich schwer machen und ich glaube nicht, dass da ein Durchkommen ist. Und deswegen glaube ich, die Steelers werden gewinnen. Das wird mit Sicherheit kein Punktefeuerwerk und am Schluss auch auf jeden Fall knapp. Aber ich glaube, die Steelers können den Sieg aus Cleveland mit nach Hause nehmen. Das zweite Spiel auf meiner Liste ist auch ein Division-Duell. Die Seattle Seahawks reisen nach Los Angeles und dürfen gegen die Rams ran. In der NFC West sind die Seahawks gerade Zweiter, Rekord gleich mit den San Francisco 49ers mit 6 Siegen und 3 Niederlagen, während die Rams mit 3 Siegen und 6 Niederlagen auf dem 3. Platz verweilen. Und naja, die Frage, warum das Spiel jetzt gerade unter meinen Top 5 gelandet ist, kann ich ganz einfach beantworten. Zum einen, weil die Rams in dieser Saison besser spielen als erwartet, auch wenn man die letzten 3 Spiele verloren hat. Und weil die Seahawks natürlich Erster in der Division werden wollen und da an den 49ers vorbei müssen. Und das ist keine so leichte Aufgabe. Die 49ers müssen heute gegen die Tampa Bay Buccaneers ran und Seattle muss eben gegen die Rams ran. Und das ist, glaube ich, von der Schwierigkeit recht ähnlich. Man hat gegen Washington gewonnen letzte Woche, dann gegen Baltimore verloren, was wirklich keine Schande ist, bis auf den Punktestand. Man hat das Spiel letzte Woche gegen Washington gewinnen können, davor die Woche gegen Baltimore fürchterlich einstecken müssen. 37-3 war man da unterlegen, während die Rams auf der anderen Seite haben gegen Green Bay verloren, haben gegen Dallas verloren und gegen Pittsburgh. Das sind 3 sehr unterschiedliche Mannschaften aus 3 sehr unterschiedlichen Qualitätsstufen. Gegen Green Bay ist man komplett untergegangen, gegen Pittsburgh hat man relativ gut mithalten können, während bei Dallas war auch kein Land zu sehen. Und mal abgesehen von der Situation in der Division, kommt auch Matthew Stafford als Starting Quarterback für die Rams wieder. Das gibt mit Sicherheit einen deutlichen Push und könnte das Spiel deutlich interessanter machen, als es theoretisch erstmal aussehen würde. Das große Orakel ist leicht bei den Rams mit 55%. Das liegt mit Sicherheit zum großen Teil daran, dass Matthew Stafford wieder zurück ist, dass die Rams zu Hause spielen und naja, es ist eben auch ein Division-Duell und da kann ja bekanntlich alles passieren. Statistisch gesehen schenken sich beide Quarterbacks tatsächlich wenig. Geno Smith mit 2171 Passing Yards, während Matthew Stafford mit 2070. Geno Smith mit 11 Touchdowns, Stafford mit 8 und Smith mit 7 Interceptions und Stafford tut's ihm gleich mit auch 7. Also da sehe ich an sich keinen großen Unterschied, mal abgesehen davon, dass Geno Smith so zwischendurch schon mal so ein Spiel dabei hatte, wo ich mich dann doch gefragt habe, ist das der neue Geno Smith oder doch wieder der alte. Also da können wir gespannt sein. Der Injury Report der Seattle Seahawks könnte den Ausschlag geben unter Umständen. Tyler Lockett, der Wide Receiver, im Moment noch questionable. Wenn der heute Abend spielen kann, glaube ich, dass Seattle gewinnen kann, auch wenn das keine leichte Aufgabe ist, gegen die wiedererstarkten Rams mit Puka Nacua und Matthew Stafford. Und da das Spiel jetzt ein bisschen kontrovers war, will ich auch genauso weitermachen und zwar mit der AFC East, die darf ja irgendwie nie fehlen. Die Buffalo Bills bekommen im Highmark Stadium Besuch von den New York Jets. Allzu weit ist die Reise ja nicht und beide Teams sind auch in der Tabelle ziemlich nah beieinander. Die Buffalo Bills gerade mit einem enttäuschenden Rekord von 5 Siegen und 5 Niederlagen, während bei den Jets mit Zach Wilson 4 Siege und 5 Niederlagen eigentlich gar nicht so schlimm aussehen. Beide Mannschaften kämpfen um den 2. Platz in der Division. Ich glaube nicht, dass ein Weg an Miami vorbeiführt. Dafür sind beide Teams in der Vergangenheit zu inkonstant gewesen. Buffalo vor allen Dingen letzte Woche offensiv mit viel zu vielen Fehlern. Josh Allen insgesamt mit 19 Touchdowns und 11 Interceptions. Und naja, Zach Wilson sieht mit seinen 5 Touchdowns und 6 Interceptions auch nicht wirklich besser aus. Das Orakel ist ganz klar bei den Bills, sagt, zu 80% werden die das Ding mit nach Hause nehmen bzw. zu Hause behalten können. Ich bin mir da aber nicht so sicher, denn die Jets haben in dieser Saison schon öfter mal gezeigt, dass sie eben auch gegen starke Mannschaften gewinnen können, beziehungsweise es stärkeren Mannschaften schwer machen können, siehe die Eagles zum Beispiel vor 4 Wochen. Ich kann mir vorstellen, dass die Jets natürlich wieder viel über den Lauf und Breece Hall machen wollen. Mit 521 Yards und 2 Touchdowns okay. Bei den Bills rechne ich mit einem ganz anderen Ansatz, natürlich mit dem Pass auf Stephon Diggs mit insgesamt 868 Yards und 7 Touchdowns auf jeden Fall immer einen Wurf wert. Das Verrückte an dem Spiel ist gar nicht mal die Gegenwart oder die Zukunft, sondern eher die Vergangenheit. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Von den 49 Spielen, die beide Teams bis jetzt gegeneinander gespielt haben, waren die Jets 25 Mal siegreich, während die Bills nur 24 Mal gewinnen konnten. Also jetzt mal Hand aufs Herz, damit hat doch wirklich niemand gerechnet, oder? Also das könnte dann zumindest historisch ganz schön interessant werden, ob die Bills ausgleichen beim 50. Spiel gegeneinander oder ob die Jets ihren historischen Vorsprung beibehalten werden. In der Division selber, so hatte ich es ja vorher schon gesagt, wird sich wahrscheinlich nicht mehr so viel tun, zumindest nicht Richtung Platz 1. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams war übrigens in diesem Jahr am 11. September. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an die Zeremonie davor und natürlich an die einzigen 4 Snaps von Aaron Rodgers in dieser Saison. Die Buffalo Bills unterlagen den Jets 22-16. Insofern doppelt interessant, was sich in den letzten 9 Wochen bei beiden Teams getan hat. Noch ein kleiner Sidefact für die AFC East generell. Das ist die einzige Division, die es im November bis jetzt noch nicht geschafft hat zu gewinnen. Also wenn da kein Unentschieden rauskommen sollte, würde ich sagen, ist der Rekord schon wieder gebrochen, was vielleicht auch ganz gut so ist. Und interessant zu sehen wird natürlich sein, wie sich der neue Interims Offensive Coordinator Joe Brady macht, ob die Bills dadurch jetzt wirklich viel besser spielen und eben auch das aus ihrer Mannschaft offensiv rauskriegen, was eigentlich drin ist. Man hatte sich ja von Ken Dorsey getrennt. Es war ja schon die Frage, ob er nach der Niederlage gegen die Denver Broncos letzte Woche so ein bisschen das Bauernopfer war. Für die Jets fehlen vielleicht 2 wichtige Spieler, die gerade das Offensivspiel doch deutlich beleben könnten. Zum einen der Wide Receiver Garrett Wilson, der ist questionable, genauso wie Mekhi Becton, der Offensive Tackle, der ist auch noch questionable. Wenn die beiden wieder fit sein sollten heute, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Jets mit 5 Siegen und 5 Niederlagen vom Platz gehen, während Buffalo dann auf einen Negativrekord von 5-6 fällt. Also das Spiel ist mit Sicherheit für keins der beiden Mannschaften ein Selbstläufer. Die Jets können an sich nur gewinnen und die Bills müssen eigentlich gewinnen. Man kann nicht in der einen Woche gegen Denver verlieren und dann die Woche drauf auch noch gegen die New York Jets. Wie sieht denn das aus, bitte? Weitermachen möchte ich mit den Minnesota Vikings. Diesen Satz hört man, glaube ich, selten von einem Packers-Fan, aber in dem Fall geht's nicht anders. Die reisen nach Denver ins Mile High Stadium und dürfen dort gegen die Broncos ran. Die Vikings im Moment gerade offensiv gesamt auf dem 5. Platz, was das Rushing angeht, 28. Also daher kommt's nicht, sondern das Passing ist das Prunkstück der ganzen Mannschaft. Da ist man nämlich insgesamt in der NFL auf dem 1. Platz gerankt. Und das liegt nicht allein an Kirk Cousins und seiner Leistung vor seiner Verletzung, sondern natürlich auch an Joshua Dobbs, der als Ersatz-Quarterback bei den Vikings eingesprungen ist und seine Aufgabe mehr als gut macht. Also der hat, glaube ich, wirklich jegliche Erwartungen übertroffen. Da wird ja im Moment gerade viel gemutmaßt, wo der denn hingehen könnte nach der Saison oder ob er bei den Vikings bleibt. Cousins Vertrag läuft ja auch aus. Und auf der anderen Seite die Denver Broncos, die schlecht in die Saison gestartet sind und jetzt dabei sind, sich so einen kleinen Winning-Streak aufzubauen. Vor 3 Wochen gegen Green Bay gewonnen, dann überraschend gegen Kansas City und, naja, auch überraschend, eben wie vorhin angesprochen, gegen Buffalo. Die Vikings die letzten 5 Spiele nicht verloren. Da hat man New Orleans besiegt, da hat man Atlanta besiegt, Green Bay, San Francisco und Chicago. Na gut, wenn ich mir das jetzt anschaue, sind wirklich nur die San Francisco 49ers in der Liste ein wirklicher High-Roller. Aber man muss trotzdem erstmal 5 Spiele in Folge gewinnen, vor allen Dingen, wenn man die Saison mit 3 Niederlagen begonnen hat. Und genauso sieht es auch das große Orakel. Mit 57,5% sind die Vikings leicht favorisiert. Das wundert mich etwas, dass die Broncos im Moment gerade doch immer noch so ein bisschen unter ihrem Wert gehandelt werden. Vor allen Dingen eben nach dem Sieg gegen Kansas City dachte ich schon, na, da könnte was passieren. Und dann hat man ja auch noch Buffalo mit einem Kraftakt bezwungen. Also Russell Wilson im Moment gerade mehr an seiner alten Seattle-Form als jemals zuvor. Das letzte Spiel beider Mannschaften fand im August letzten Jahres statt und die Broncos haben 23-13 gewonnen. Was man da im Hinterkopf behalten muss, ist, das war die Saison, in der die Minnesota Vikings fast jedes Spiel noch knapp für sich entscheiden konnten. Beim Spiel gegen die Broncos lief es demnach nicht so. Das Team aus Denver sieht, wenn man sich die Offense, die Defense, das Passing und das Rushing separat anschaut, eigentlich generell ziemlich ungefährlich aus. Nur was das Rushing angeht, gibt es da einen kleinen Ausschlag jenseits des 27. Platzes, nämlich den 14. Platz belegt man im Rushing, insgesamt 1056 gelaufene Yards, ein guter Schnitt von 4,6 Yards pro Versuch und, naja, nur einem Rushing-Touchdown. Es gab insgesamt 7 Rushing-Fumbles, davon ist kurioserweise aber kein einziger verloren gegangen. Pro Spiel legt man mit dem Rush 117,3 Yards zurück, das ist auf jeden Fall ein sehr ordentlicher Wert. Die Verletztenliste beider Teams ist eine ziemlich traurige Angelegenheit und um nur einige zu nennen, bei den Vikings ist der Running Back Alexander Mattison questionable, genauso wie TJ Hockenson, der Tight End, und Justin Jefferson auf IR. Also da fehlt wirklich einiges an Waffen auf dem Boden und in der Luft, während bei den Broncos vor allen Dingen Jerry Jeudy, der Wide Receiver, ins Gewicht fallen könnte, der ist im Moment gerade auch noch questionable. Mein Tipp in diesem Spiel geht in Richtung Minnesota Vikings. Ich habe das Gefühl, die sind überhaupt nicht zu stoppen, egal ob nun der Starting Quarterback ausfällt oder dann eben auch der Backup Quarterback verletzt ist und man sich irgendwoher jemand neuen holt, in dem Fall Dobbs von Arizona, und der dann eben auch wieder einschlägt. Also da scheint irgendwie alles richtig zu laufen. Deswegen kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die Broncos da bestehen können. Aber wie wir alle wissen, die Broncos sind im Mile High Stadium zu Hause und da ist es nie leicht zu gewinnen. Deswegen wird das hoffentlich eine knappe und spannende Partie. Ich glaube, ich hätte mich irgendwo einweisen lassen müssen, wenn ich das Spiel nicht auf dem Schirm und in dieser Liste gehabt hätte. Die Philadelphia Eagles treten an im Topspiel in Kansas City gegen die Chiefs mit einem Gesamtrekord von 15 Siegen und gerade mal nur 3 Niederlagen auf dem Platz. Stehen sich dabei die 2 Top-Teams der NFL gegenüber und eben auch die Super Bowl-Teilnehmer der letzten Saison. In der NFC East konnten sich die Eagles zumindest ein klein wenig absetzen, mit einem Rekord von 8-1 auf dem ersten Platz, die Dallas Cowboys direkt dahinter mit 6-3. In der AFC West sieht es schon ein bisschen anders aus. Kansas City mit 7 Siegen und 2 Niederlagen auf dem Konto, während man sich dahinter überhaupt nicht einig ist. Da gewinnt man in der einen Woche und verliert wieder katastrophal in der nächsten. Ich rede über die Vegas Raiders, die Los Angeles Chargers und natürlich auch die Denver Broncos, obwohl die im Moment gerade, wie vorhin ja schon erwähnt, eigentlich am kompetentesten von allen 3 Mannschaften aussehen. Aber bleiben wir beim Spiel. Die Eagles haben in den letzten 5 Partien nur einmal verloren. Genauso wie die Chiefs. Da hat man auch nur einmal als Verlierer vom Platz gehen müssen. Und lustigerweise, das ist die Parallele beider Teams, hat man jeweils gegen eine Mannschaft verloren, von der man wirklich überhaupt nicht gerechnet hätte, dass sie den Sieg mit nach Hause nehmen könnte. Die Eagles unterlagen den Jets und die Chiefs gegen die Broncos vor 3 Wochen, während vor 2 Wochen in Frankfurt konnte man gegen Miami bestehen und die 21-14 niederringen. Bei den Chiefs ist ja gerade so ein bisschen die Parole ausgerufen worden, dass man sich vor allen Dingen auf seine Defense verlassen kann. Also Mahomes und auch Kelce haben das immer wieder betont und dem kann man auch nur zustimmen. Beide Mannschaften in dieser Saison so ein bisschen verkehrt unterwegs im Vergleich zur letzten, denn dieses Mal sind die Eagles offensiv stärker. Da belegt man gerade den 8. Platz im Vergleich zu dem 14. der Chiefs. Und die Chiefs wiederum sind 3. in der Defense und Philadelphia da auf dem 10. Platz ist und noch nicht ganz zur alten Form zurückgefunden hat. Die Zahlen beider Quarterbacks natürlich noch im grünen Bereich. Jalen Hurts mit 2347 Passing Yards, während Mahomes mit knapp 100 mehr bei 2442 liegt. Bei den erzielten Touchdowns liegt Mahomes auch leicht vorne mit 17 im Vergleich zu 15 bei Jalen Hurts und 8 Interceptions haben beide auf dem Konto. Wenn man sich die Verletztenliste anschaut, haben die Kansas City Chiefs aus den Vollen geschöpft durch ihre Bye Week letzte Woche. Nämlich, man hat keinen verletzten Spieler, während bei den Eagles im Moment, Dallas Goedert, der Tight End, noch doubtful ist. Das könnte noch zu einem Problem werden. Beide Teams haben inklusive des Super Bowls 6-mal insgesamt gegeneinander gespielt und jedes der Teams konnte 3-mal als Sieger hervorgehen. Das ist wohl ausgeglichen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams in der Regular Season war übrigens 2021 im Oktober. Da haben die Chiefs 42-30 gewinnen können. Also könnte man da schon von einer kleinen Serie sprechen. Passing Leader bei den Eagles, das haben wir glaube ich alle mitbekommen, ist AJ Brown mit 1005 Reception Yards und 6 Touchdowns. Bei den Chiefs wiederum, welche Überraschung, hat Travis Kelce die Nase vorn mit allerdings nur, in Anführungsstrichen für ein Tight End, 597 Yards und 4 Touchdowns. Da merkt man auch, was das Problem ist. Und das wussten wir ja vor der Saison schon. Den Chiefs fehlt es vor allen Dingen an guten Receivern im Roster. Das ist alles so okay, aber da hebt sich keiner so richtig hervor. Was den Lauf angeht, haben die Andre Swift und Isaiah Pacheco relativ ähnliche Zahlen. Beide Rushing Leader mit 3 Touchdowns. Allerdings hat Swift mit 614 Rushing Yards knapp 100 Yards mehr erlaufen als Pacheco. Und wenn ich das Orakel frage, ist das natürlich eindeutig beim Super Bowl-Sieger, auch wenn der Rekord was anderes sagt. Die Chiefs spielen zu Hause, man hat den Super Bowl gewonnen, man ist durch Höhen und Tiefen relativ unbeschadet bekommen, man ist der Erste in der Division und man hat eben Patrick Mahomes und Travis Kelce an Bord. Mit einer 60%igen Wahrscheinlichkeit sagt das Orakel einen Sieg für die Kansas City Chiefs voraus. Ich stelle mich aber dagegen. Ich glaube, die Eagles sind dieses Jahr das komplettere Team. Da fehlt natürlich hier und da mal was, aber im Großen und Ganzen funktioniert das alles. Man hat eben offensiv und defensiv seine Waffen und das einzige Spiel, das die Eagles verloren haben, war gegen die New York Jets. Und wenn wir eins wissen, ist, dass die richtig gut verteidigen können. Also mein Tipp steht fest, die Eagles gewinnen das Ding. Und das waren sie wieder, meine Top 5 Spiele, die man sich diese Woche nicht durch die Lappen gehen lassen sollte. Ja, das war etwas schwieriger als sonst, denn die Liga ist ja dann langsam auch schon so ein bisschen geteilt. Es gibt klare Liga-Gewinner und auch klare Liga-Verlierer. Da noch Matchups zu finden, die auf Augenhöhe geschehen, wird immer schwieriger, ganz klar. Ich denke, gegen Saisonende gibt es dann zwischendurch auch mal ein Spiel, das ich mir raussuche, in dem es dann doch auch um den Draft geht. So viel erstmal dazu. Was ich mir aber auch noch aufgeschrieben habe, als kleine Erinnerung für euch: nächste Woche Thanksgiving, Donnerstag, einschalten. Es geht um 18.30 Uhr los. Das lohnt sich, da sind auch ein paar richtig nette Spiele dabei. Und am Tag danach, am Black Friday, gibt es auch noch ein Spiel, also Football ohne Ende. Dazu gibt es nächste Woche Mittwoch auch eine Sonderfolge von der Kaffeepause. Und zwar die Kaffeepause mit einem Truthahn oder vielleicht auch mit einem vegetarischen Truthahn, wenn es sowas geben sollte. Also schaltet auf jeden Fall ein. Ich habe mir da so ein paar Sachen überlegt, die, glaube ich, ganz nett werden könnten. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Aber jetzt erstmal viel Spaß heute Abend bei allen Spielen, die so vor uns stehen. Lasst es euch gut gehen. Genießt den Abend und den Rest vom Wochenende. Und wir hören uns wieder nächsten Mittwoch.